Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Ich habe heute eine Gästin, auf die ich mich ganz doll gefreut habe, die ein Stück weit weg sitzt von mir, die Anja von Rochenkinder. Viele von euch werden die Anja vielleicht schon kennen und ihre Arbeit, aber sicherlich nicht alle. Deswegen darf sie sich jetzt gleich mal bei euch vorstellen. Anja, erstmal schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut. Und magst du mal einfach ein bisschen erzählen, wer du bist, vielleicht auch wo du bist und vielleicht auch warum das dein Herzensthema ist, was du machst?
Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich heiße Anja und was mache ich? Ich begleite Familien beim Schwimmlernen ihrer Kinder. Also das ist das, womit ich mich beschäftige, weil viele denken ja, Schwimmlernen ist ganz, da geht es um Armbewegung und Beinbewegung oder das muss irgendwie ein Profi machen. Ja. Und ich mache in meiner Schwimmschule, die ich ja seit über 20 Jahren habe, einige Dinge radikal anders. Und genau, ich denke mal, das ist ein Grund, warum wir jetzt hier heute zusammen sind.
Ich nicke ganz wild. Für die, ihr hört es ja nur, ich nicke ganz wild. Genau. Du sagst schon, du machst einige Dinge radikal anders. Das erste Wort, wobei ich bei dir angesprungen bin und warum du wahrscheinlich auch in mein Feed gespült worden bist damals, war bedürfnisorientiert schwimmen lernen. Da habe ich sofort die Ohren gespitzt, weil ich hatte da schon Erfahrungen mit Schwimmkursen bei meinem großen Kind, bei meinem ersten Kind, der hat zwei Schwimmkurse gemacht. Beim gleichen Lehrer, weil hier gab es auch nicht viel Auswahl. Also es ist auch nicht so, als kann man hier zwischen 20 Sachen auswählen. Im Gegenteil, man muss Glück sein, wenn man einen Platz kriegt. Und das war alles andere als bedürfnisorientiert. Und man konnte da von oben an der Glaswand zugucken. Die Eltern durften auch nicht mit rein ins Bad. Das fand ich auch schwierig. Beziehungsweise hätten wir schon gedurft, aber halt fernab von dem Becken, wo die schwimmen gelernt haben. Oder auch nicht schwimmen gelernt haben, muss ich gleich dazu sagen. Und das hat mich echt, ich will jetzt nicht traumatisiert sagen, aber ich habe massiv Angst gehabt. Wir haben uns gedacht, mein Kind ertrinkt gleich und der Schwimmlehrer hat das vielleicht gar nicht im Griff, weil es so viele Kinder waren. Und Ende vom Kurs ist ja immer dieses, dann machen wir das Seepferdchen. Die Kinder, die das Seepferdchen nicht schaffen, was kein Wunder ist, nach zwei Wochen Druckbetankung, in dem man ja überhaupt nicht wirklich gesehen wird, weil es so viele sind, die fühlen sich hinterher ganz mies. Die kriegen dann, ich weiß nicht, den Frosch. Die Robbe, irgendein anderes Wassertier, so als Trostpflaster und ein Gummibärchen so ungefähr. Und dann wird man heimgeschickt und kriegt gesagt, ja, dann kommen sie halt zum nächsten Kurs nochmal. Haben wir auch gemacht und dann nochmal irgendwie 200 €, glaube ich, gelassen mit genau dem gleichen Ergebnis und einem sehr frustrierten Kind. Und auch uns sehr frustriert, weil es mir so wichtig war, dass mein Kind gut schwimmen lernt. Und schnell schwimmen kann und nicht erst irgendwie, wenn es in der Schule ist, wo sie es ja auch nicht lernen. Deswegen dieses Bedürfnisorientierte, da habe ich gleich gehorcht. Und was die Anja jetzt gar nicht so groß gesagt hat, ist, die Anja macht das online. Das fand ich noch viel toller irgendwie, dass du ja quasi, ich glaube, du bist die Einzige, die das in Deutschland macht oder im deutschsprachigen Raum macht, oder? Du hast nicht wirklich Konkurrenz.
Also
ne?
so wie in dieser Haltung ist ja auch wirklich unfündig, ne? Also
ja.
Ich
leider.
Ja.
Weil dieses Kind bei einem wildfremden Menschen in einer Schwimmhalle, die ja auch schon von den Reizen fordernd ist und so, abzugeben und zu sagen, tschüss, die Mutti geht dann mal, ne? Finde ich ja schon happig. Ich meine, im Kindergarten überall machen wir Eingewöhnung, im Schwimmkurs schubsen wir das da so rein und sagen, hier, viel Spaß. Und dann ist es ja nicht mal sicheres Terrain, sondern es ist Wasser, in dem ich noch nicht schwimmen kann. Das heißt potenziell lebensbedrohlich. Und viele Kinder haben ja da auch massiv Angst tatsächlich, wenn die nicht richtig ans Wasser gewöhnt wurden. Und dann gehen wir, also das ist genau das Gegenteil von bedürfnisorientiert. Die werden in einer unsicheren Situation mit einer Nichtbindungsperson allein gelassen, auf die sie hören sollen und müssen etwas machen, was sie vorher noch nie gemacht haben, was eben vielleicht auch noch gefährlich ist oder auch sehr gefährlich scheint in dem Moment. Hast du quasi... Du bist ja auch Mama, oder?
Ja, ich habe drei.
Aber du hast deinen Kindern wahrscheinlich selber Schwimmen beigebracht. Das heißt, du hast jetzt das nicht persönlich gemacht, diese Erfahrung, oder? Dass du sagst, du schubst es da so rein. Hast du das aus dem Umfeld mitbekommen? Wie schlimm das eigentlich ist?
Ich bekomme das jeden Tag mit. Ich bekomme ja viele Nachrichten. Ich weiß ja, ich kenne so viele Geschichten, was in Deutschland passiert, wie Kinder schwimmen lernen. Und ich kann das tatsächlich total bestätigen. Ja, also ich habe ich musste gerade so dran denken, als du das so erzählt hast, mit hinter der Glasscheibe sitzen und wir durften nicht rein. Eine Mutter hatte tatsächlich mal das Erlebnis, das ist gleiches Setting, ja, sie saß hinter der Glasscheibe und ihr Kind war plötzlich unter Wasser, ja, die Person, die dort die Gruppe geleitet hat, hat sich gerade jemand anderen zugewandt, ja, die stand trommelnd an der Glasscheibe und keiner hat es gehört und dann hat es doch irgendwie, also es ist gut ausgegangen, aber das
Ich
war
habe
so eine
Gänsehaut am ganzen
Situation, ja,
Körper.
ich
Ey,
auch, wenn ich
boah.
davon erzähle.
Krass.
Also dieses Bild, das ist einfach, finde ich sehr, sehr stark so. Und das ist ja das eine Thema. Du hast das ja eben auch schon ganz schön angesprochen, ne? Es ist einmal diese wirklich die Wassersicherheit. Und das andere ist ja tatsächlich auch eine vertraute Bezugsperson dabei zu haben bei diesem Abenteuer Schwimmen lernen, ja, dass ich mich sicher fühle. Und nur wenn ich mich sicher fühle, kann ich mich ja auf so ein Abenteuer. Und Schwimmen lernen ist ein Abenteuer, einlassen, ja. Ne, stellen wir uns vor, ne, wir sind 4 Jahre alt und wir kommen in diese Situation. Alles ist neu. Es sind neue Bezugspersonen. Es ist vielleicht ein ganz neuer Ort. Ich habe auch keine Freunde dabei, keine Freundinnen. Und ich soll dann, und ich sage es mal so ein bisschen überspitzt, abliefern, ja, weil die Erwartungen sind hoch. Die Eltern haben den Kurs bezahlt und jetzt muss jetzt auch was passieren, ja. Die SchwimmlehrerInnen sind oft auch sehr motiviert, weil ihr guter Ruf davon abhängt, wie schnell es denn geht. Ja, weil es vielen einfach auch Anliegen ist, ne, es soll schnell erledigt sein.
Ja, wie
Also
alles.
ist der Druck, ne? Steigt der Druck und das wirkt sich aus auf die Kinder. Und ich bekomme so viele Nachrichten von Kindern, die nicht mitmachen, die weinen, die gar nicht ins Wasser wollen, die überhaupt nicht mehr hin wollen, bis zu ich betrete überhaupt kein Schwimmbad mehr. So, und das ist, denke ich, da müssen wir drüber reden. Und ich weiß, dass ich über bitterböse Nachrichten bekomme. Ne?
Ja,
Das
von
ist
Schwimmlehrern und innen,
alle so, genau. Bei uns waren alle ganz nett. Das ist ja auch wunderbar. Aber ich finde, es ist so wichtig, darüber zu sprechen, dass das auch Auswirkungen hat, nicht nur für den nächsten Abend, ja, sondern möglicherweise für Jahre. Und ich habe auch viele Berichte von Eltern, die nochmal ihr eigenes Schwimmlernen so reflektieren und die sagen, das war nicht die schönste Kindheitserinnerung. Und ich schwimme immer noch unsicher, ich tauche nicht gerne und ich weiß genau warum, weil ich musste im Schwimmbad, habe ich die und die Situation erlebt, können sich noch ganz genau daran erinnern. Also das ist einfach wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass diese Auswirkungen möglicherweise ein Leben lang sind. Und deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen.
Finde ich auch, vor allem dieses, wo du schon sagst, viele schwimmen dann als Erwachsene sogar noch unsicher. Und ich habe es dir im Vorgespräch kurz gesagt, also ich war den Sommer, aber ich glaube, das ist fast jeden Sommer. Jetzt ist es halt noch so präsent, weil der Sommer gerade erst zu Ende geht. Ich lebe in Bayern, da sind mehrere Kinder dieses Jahr ertrunken an Badeseen. Unter anderem, das hat mich am meisten schockiert, weil die schon so groß waren, auch weil es keine ein-, zweijährigen waren, sondern ein sechs- und ein siebenjähriges Mädchen, zwei Geschwister, wo ich sofort mir gedacht habe, oh krass, war mit sieben, wohl auch irgendwie so in eigentlich noch, wo man noch stehen konnte, weil ich natürlich schon, ich arbeite mit Kindern, ich hatte immer im Hinterkopf kleine Kinder, die können die auch in der Pfütze ertrinken, wenn es blöd läuft, weil die halt die Orientierung verlieren. Aber dass jetzt ein Schulkind quasi eben auch in Gefahr ist, das haben viele Eltern gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, das ist genau das Problem. Aber wenn die Kinder halt nicht sicher genug oder gar nicht schwimmen, ist halt das immer gefährlich. Und dann kann ich halt auch keine Sekunde, du hattest auf Instagram, glaube ich, einen Post mal, wo es darum ging, wie man Kinder am Wasser beaufsichtigt. Also was das eigentlich bedeutet, dass es halt dann wirklich heißt, nö, nicht nebenbei ein Buch lesen, nee, nicht nebenbei mit der Freundin quatschen, auch nicht kurz am Handy checken, wie das Wetter morgen wird, weil du halt einfach die ganze Zeit dein Kind konzentriert im Blick haben musst. Und ich sage bewusst Kind und nicht Kinder, weil du das auch so schön gesagt hast, dass eigentlich für jeden Nichtschwimmer ein Erwachsener dabei sein muss. Ne?
Genau.
Genau. Und das ist halt leider fast nirgendwo gegeben. Das heißt, wenn ich so einen Schwimmkurs buche und mir denke, naja, das hat jetzt Schwimmkurs gemacht, dann ist ja alles tutti, dann können wir jetzt die Schwimmflügel weglassen, obwohl es noch gar nicht gern und unsicher schwimmt. Und ich kann gemütlich endlich mal ausruhen. Und ich gönne euch das allen. Ich weiß, wie anstrengend das ist und ich weiß, wie wichtig Pausen sind. Aber macht euch halt einfach klar, wenn ihr mit dem Kind an den See oder ins Schwimmbad oder ans Meer geht, ist definitiv keine Zeit für Pause. Da seid ihr die ganze Zeit voll in Action, weil ansonsten kann es halt so ausgehen wie bei diesen schrecklichen Badeunfällen dieses Jahr. Und dann könnte ich aber jetzt quasi zu dir kommen, Anja, und sagen, boah, Anja, machst du einen Schwimmkurs für mich? Und dann sagst du, nee, weil du sitzt ja hier in der Nähe von München. Wie soll ich jetzt bitte deinen Kindern einen Schwimmkurs machen? Das heißt, du machst online den Schwimmkurs für mich eigentlich. Für genau. Mich als Mama oder Papa, wenn ich mich bei dir melde oder Oma.
Genau, genau. Ich weiß, dass wenn bei diesem ersten Online-Schwimmkurs ist immer erstmal so große Irritation. Ja, wie soll das denn gehen? Ja, also so. Aber es ist tatsächlich genau, wie du sagst. Das heißt, es ist ein Kurs für Eltern, die ihre Kinder selber beim Schwimmlernen begleiten wollen. Mhm. Ja, der Kurs richtet sich nicht an die Kinder. Ja, es gibt auch keine Übungen, keine Videos, die Kinder haben damit eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern es ist eigentlich wie so ein Elterncoaching, dass ich dir als Mutter, als Papa, als Bezugsperson, wir haben auch Großeltern dabei, die ihr Kind selber begleiten wollen, dass sie einfach Hintergrundinformationen haben, dass sie wissen, wie kann ich starten, was mache ich, wenn jeder Spritzer im Gesicht noch schwer ist. Mhm. Ja, also ja. Wie begleite ich das? Welches Schwimmbad suche ich aus? Und da gibt es einfach zum einen ganz viel Informationen und natürlich auch die Möglichkeit, immer wieder Fragen zu stellen, sodass die Eltern nicht alleine sind, sondern einfach Begleitung haben. Genau.
Ah, das ist toll.
Und die Familien gehen dann halt an ihrem Ort, deswegen ist es völlig ortsunabhängig, ins Schwimmbad, ermöglichen auch zu Hause Wasserkontakte. Ich zeige genau, wie man das machen kann, was macht da Sinn, was bieten wir den Kindern an und können das dann zu Hause oder auch im Urlaub so in ihren Alltag mitnehmen. Genau.
Ja, finde ich mega, mega schön. Wie gesagt, hätte ich gerne gehabt, weil ich erinnere mich tatsächlich, ich war auch als Kind im Schwimmkurs, an den erinnere ich mich ganz dunkel. Der war jetzt für mich nicht super schlimm oder so, also die waren nett. Gelernt habe ich es aber definitiv nicht. Und ich weiß, dass meine Mama es mir dann irgendwann im See beigebracht hat. Es hat eine ganze Weile gedauert. Also ich war auch schon relativ alt, glaube ich. Ich meine, ich war schon mindestens erste Klasse oder zumindest Vorschulkind, als ich es richtig gelernt habe. Und für viele ist das auch normal. Aber ich habe in deinem Infosheet gelesen, du konntest selbst mit 3 Jahren schon schwimmen.
Ja, ich habe tatsächlich super früh schwimmen gelernt. Meine Mama ist mit mir ganz früh in ein Eltern-Kind-Schwimmen gegangen, weil sie selber so unsicher war im Wasser.
Aber wie toll von deiner Mama, also ganz ehrlich, Küsse an deine Mama, dass sie, wenn sie vielleicht sogar Angst hat vom Wasser oder eben so unsicher ist, nicht sagt, oh nee, dann gehe ich auf gar keinen Fall ins Schwimmbad, das ist mir alles viel zu gefährlich, sondern eben sagt, nee, ich gehe mit meiner Kleinen von Anfang an, damit die nicht so ein Schisshase wird wie ich und später auch ordentlich schwimmen kann. So toll. Ja.
Genau, da hat sie sich, glaube ich, total überwunden und das ist aber voll aufgegangen. Also ich bin echt ins Wasser und
bist ein Rochen. man merkt ja auch, wie du davon sprichst und ich muss auch so lachen, weil deine Augen, das sind so richtig wasserblaue Augen, es passt alles bei dir voll. Das ist ja ein Namensprogramm bei den Rochenkindern, glaube ich. Dass du das so liebst, aber so schön, dass man merkt, wie wichtig das einfach auch ist, relativ früh eine Wassergewöhnung zu machen, weil eigentlich kommen wir ja alle irgendwie aus dem Wasser, ne? Also am Anfang ist das eigentlich ganz unproblematisch, oder? Ich habe gelesen, du machst auch bald was für Eltern von Babys tatsächlich, gar nicht nur für die Großen.
Genau, da schließt so ein bisschen die Frage immer an, wann fangen wir denn eigentlich an mit dem Schwimmen?
Ja.
Und
Im Bauch
das ist
der
so.
Mama.
Genau, und da muss man sich so ein bisschen davon lösen, das Schwimmlernen damit anfängt, wenn die Kinder irgendwie sich im Wasser fortbewegen, sondern schon dieser ganze Prozess, sich mit dem Wasser vertraut zu machen, auch schon die Basis des Schwimmlernens ist. Das heißt, das Schwimmlernen tatsächlich mit dem ersten Wasserkontakt beim ersten Baden beginnt letztendlich. Ja. Und ich finde es total wichtig, dass Kinder im ersten Lebensjahr zu Hause viele Wassererfahrungen auch sammeln dürfen. nicht im Schwimmbad, zu Hause.
Ja.
Und dann frühestens ab dem ersten Geburtstag, dann auch, wenn man schon möchte,
Ja.
aber noch nicht zwanghaft, auch schon ins Schwimmbad gehen kann, aber dann spätestens mit zwei, drei Jahren beginnt, regelmäßig ins Schwimmbad zu gehen. Ja. Das heißt nicht, dass wir dann diese Arm- und Beinbewegung oder irgendwas üben,
Ja.
sondern es geht darum, diesen Bewegungsraum Wasser zu erfahren. Ja. Und
Ja.
viele denken immer, Wassergewöhnung, das ist immer so, mein Kind planscht gerne und mein Kind findet Wasser total toll, es ist jetzt wassergewöhnt. Mit dem Wasser vertraut sein heißt einfach viel, viel mehr. Ja, es heißt wirklich, mit Freude unter Wasser zu sein, den Kopf einzutauchen, die Augen zu öffnen, die Atmung zu kontrollieren,
Ja.
sich im Wasser zu rollen und zu drehen, sich aufs Wasser
Ja.
zu legen. Also man merkt schon, es ist mehr als wir pusten mal alle ein bisschen ins Wasser. Ja, und das
Ja.
braucht einfach Zeit. Und damit wir nicht unter Zeitdruck geraten, wir haben ja ganz am Anfang schon
Ja.
gesprochen, Druck ist kein guter Begleiter beim Lernen.
Ja.
Es ist einfach wichtig, frühzeitig diese Wasserkontakte zu ermöglichen.
Ja,
Genau.
das finde ich schön. Und da habe ich mich auch selber total erwischt, weil ich eigentlich jemand bin, der total gerne im Wasser ist. Was ich aber überhaupt nicht mag. Also Tauchen finde ich mit Taucherbrille total schön. Ich kann aber die Augen unter Wasser nicht aufmachen. Das kriege ich, also ich habe es ein paar Mal versucht. Ich kann auch nicht ohne Nase zu halten oder so tauchen. Bin genau das, was du da beschrieben hast in dem einen, ich habe viele Posts von dir gelesen in der letzten Zeit oder Videos geguckt. Und habe gedacht, ah ja, da hast du mich voll erwischt. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin voll die Wasserratte, bin ich auch. Aber halt nur begrenzt. Ich mag es auch nicht, wenn man mir Wasser ins Gesicht spritzt. Tatsächlich, also bin genau die Tante. Und das habe ich aber auch von meiner Mama, die mag das auch bis heute nicht. Die schwimmt tatsächlich auch sehr unsicher. Ist halt auch eine Generation, die oft gar nicht schwimmen gelernt hat, weil es die Eltern auch gar nicht konnten. Schwimmkurs gab es nicht und es hat auch niemanden interessiert. Aber auch da, also ich weiß, sie hat mir sogar erzählt, dass ein Jugendfreund von ihr ertrunken ist. Also das war da noch viel normaler, leider, als jetzt. Aber da hast du schon einen guten Punkt gemacht mit, es ist halt nicht nur dieses, ja, das planscht total gerne. Ganz ehrlich, alle Kinder spielen gern mit Wasser. Das ist eigentlich, ich kenne keins, das das nicht tut. Und wie gesagt, ich arbeite mit Kindern, also das, damit kriege ich jedes Kind, das noch schüchtern ist oder so, wenn die mit Wasser planschen dürfen. Das heißt aber nicht, dass die eben dann tauchen würden oder keine Angst haben im Wasser, wenn sie dann keinen Boden mehr unter den Füßen haben. Also das muss man ein bisschen unterscheiden, sagst du, ne? Das ist eben nicht das Gleiche.
Ja, genau. Und das gehört, und das ist, denke ich, der wichtige Punkt, den viele übersehen, das gehört ganz, also es ist wirklich die Basis des Schwimmlernens. Das ist das, diese Kernkompetenzen.
Ja.
Und das ist nicht das, was man so im herkömmlichen Schwimmkurs so lernt. Ja,
überhaupt
sondern
nicht.
Das, um wirklich eine Wassersicherheit zu entwickeln. Und Wassersicherheit heißt ja nicht auf Ansage irgendwie ein paar Meter
Ja.
zu schwimmen, sondern wirklich
Ja.
in so, ich fall plötzlich vom Steg oder so,
Genau.
dann entsprechend reagieren zu können, nicht in Panik zu verfallen, Möglichkeiten haben, sich zu drehen, schon auch mit dieser Situation
Ja.
vertraut zu sein. So.
Da bringst du genau, glaube ich, den Knackpunkt, nämlich das ist ja auch eine Sache, wenn die im Schwimmbad sagen, so, jetzt springst du vom Einer oder keine Ahnung, jetzt springst du vom Beckenrand rein, das muss man ja machen fürs Seepferdchen reinspringen, oder du tauchst mir jetzt diesen Ring hoch, wenn ich mich drauf einstellen kann. Aber der Punkt ist ja genau, dass wenn die neben mir irgendwie toben auf der Insel und ich werde ins Wasser gestoßen, komme überraschend unter Wasser, schluck vielleicht auch ein bisschen Wasser und bin erstmal erschrocken, ob mein Körper dann quasi automatisch sagt, ah, das ist alles gar nicht so schlimm, das kenne ich ja, schwimme ich halt jetzt. Oder ob ich dann wirklich in Lebensgefahr rutsche, ne?
Ich glaube,
Das heißt,
viele verlassen sich halt auch auf diese Abzeichen, ne? Also viele denken, mein Kind hat jetzt ein Seepferdchenabzeichen
Ja.
und jetzt mal gucken, oder mein
Ja.
Kind jetzt schon schwimmen, muss vielleicht noch mal ein bisschen üben. Aber die Fertigkeiten, die da abgeprüft werden, die sind sehr, sehr einseitig, ja. Und das hat mit
Ja.
sicherem Schwimmen wirklich überhaupt nichts zu tun. Und das ist einfach wichtig, auch darüber zu sprechen,
Ja.
dass man sich auf diese Abzeichen einfach gar nicht verlassen kann als Eltern. Oder was ich auch manchmal höre, ist, dass so Kindergeburtstage veranstaltet werden und nur
Gott,
Kinder
ja.
mitkommen dürfen, die ein Seepferdchen haben oder in der Kita
Ja.
oder so. Wo ich
Ja.
denke, wenn ich das schon höre, dann läuten bei mir alle Alarmglocken, weil da verlassen sich Menschen auf diese Abzeichen. Und ich finde es so wichtig, immer zu schauen, auch was macht dieses Kind da im Wasser. Und
Ja.
so ein Seepferdchenabzeichen, die Bedingungen, unter denen diese Prüfungen stattfinden, haben wirklich eine Bandbreite, die ist riesig, ja, obwohl es
Ja.
ganz klar Vorgaben ja. gibt, wird oft nochmal so ein Auge zugedrückt, was ich total verantwortungslos finde. So, also es ist einfach ja. überhaupt kein Indikator, also Seepferdchen ist kein Indikator, ob ja. ein Kind sich kann und man sollte sich da auf keinster Weise drauf verlassen.
Ja, also im Endeffekt, wenn ich mir eine Checkliste erstellen müsste, dann würde ich sagen, Seepferdchen kommt runter, da kann ich mich nicht drauf verlassen. Aber dieses, was du gesagt hattest, also quasi kann mit dem Kopf unter Wasser, kann idealerweise die Augen unter Wasser aufmachen, ne, sich drehen und wenden unter Wasser. Also das sind einfach eher Indikatoren, wo man sagt, das deutet mehr auf sicheres Schwimmen oder Verhalten im Wasser hin. Gibt es noch irgendwas, worauf ich achten könnte? Eine bestimmte Strecke, die man schwimmen können muss oder so? Ist ja beim Seepferdchen und bei Bronze und bei keine Ahnung. Oder ist das nicht so relevant?
Also ich finde es schon auch wichtig, als sicherer Schwimmer auch eine gewisse Distanz zu bewerkstelligen. Also so 15 Minuten schwimmen, das ist ja so in etwa das, was auch beim Bronzeabzeichen verlangt wird. Aber halt genau. auch diese Sachen, auch mal mit Kleidung schwimmen, auch mal unter Gegenständen durchtauchen. Ne? Also wenn ich irgendwie unterm Boot, unterm Segel bin, dass ich da raustauchen kann. Und dann gibt es noch einen Aspekt, den ich, der selten vorkommt, aber den ich total wichtig finde, um als Mutter oder als Elternteil eine Entscheidung zu treffen, ja, wie ist das mit meiner Aufsicht, ja. auch wie können Kinder ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen? Ja, also welches Bild haben sie über ihre eigenen Fähigkeiten? Wie realistisch ist das denn? Ja, denn es ist doch eigentlich viel entscheidender, schwimme ich los, springe ich hier rein und habe ich eine Idee, schaffe ich das? Ist das realistisch? Also sagen alle, komm, wir schwimmen jetzt mitten auf dem See bis zu der Boje und ich stelle dann aber fest, dass ich dann gar nicht mehr zurückkomme und ich reagiere nur darauf, weil alle anderen sagen, komm, mach mal, sondern wichtig finde ich, dass Kinder lernen, wirklich auf sich zu hören und feststellen können, ja, mache ich oder mache ich nicht. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, denn in vielen herkömmlichen Kursen und auch beobachte ich oft Eltern, wird ja oft viel motiviert, wird ja oft getrickst, damit die Kinder schon mehr
noch
leisten.
Und noch ein Stück und Ding,
und,
ja.
Und das nimmt ihnen ja die Möglichkeit, auf ihr eigenes Gefühl zu hören. Ja, also wenn sie gerade merken, okay, ich fühle mich hier gerade sicher und ich schaffe, also ich mag jetzt nicht auf die andere Seite schwimmen, angenommen, das Kind schwimmt schon, erscheint mir zu weit, dass das völlig okay ist und ein wichtiger Prozess, ja, dann zu sagen nein oder ich suche mir eine andere Ecke, wo ich mich wieder festhalten kann oder den Rand, als wenn ich dann plötzlich losschwimme und dann nicht mehr weiterkomme, so, ja. Und das ist ja was, was in vielen Köpfen einfach noch steckt, dass wir so Kinder so super motivieren müssen, damit sie über ihre eigenen Grenzen gehen. Und ich finde, beim Schwimmen kann das echt lebensgefährlich werden.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt so, man trainiert eigentlich das ab, weil ich habe schon das Gefühl, dass Kinder grundsätzlich, zum Beispiel auch beim Klettern auf Bäumen oder so, so hoch klettern, wo sie auch wieder runterkommen tatsächlich. Außer man pusht die immer und immer weiter und sagt, nee, komm, du kannst noch ein bisschen geht noch, ein bisschen geht noch. Und gerade in dieser Schwimmkurssituation, wo es ja eben nicht zwei, drei vertraute Freunde sind oder so, sondern eine Riesengruppe. Wenn du als Einziges dann sagst, ja, nee, eigentlich ist mir das noch zu weit. Ja, klar traust du dich das nicht. Würde ich mich, also wäre für mich als Erwachsene jetzt schon schwer, aber so ein fünfjähriges Kind oder vierjähriges Kind in der Situation versucht natürlich mitzuziehen und man trainiert den, wie du sagst, ab, auf ihre eigenen Grenzen zu achten. Ganz, ganz gefährlich eigentlich, ne?
Ja, total. Und das ist auch ein Grund, warum es bei uns auch keine Übung gibt. Also, ne, das ist so... Wir geben keine Aufgaben, wir initiieren keine Spiele, wo alle mit müssen. Ja, also wie so, also in so einem klassischen Schwimmkurs müssen in der Regel immer alle das Gleiche machen. Ja, also es gibt eine Ansage, es gibt eine Übung und da müssen alle mitmachen. Und da liegt der Fokus eher so auf Technik und auf die Kinder ein Ziel erreichen, als wirklich bei dem Kind. So. Ja. Und wir sehen, dass jedes Kind ja auch ein anderes Tempo hat, andere Interessen. Genau, ab dem Moment, wo wir halt was vorgeben, also eine Übung vorgeben, dann passt das vielleicht für einen und für alle anderen neun nicht.
Null.
Ja? Ja. Und für die einen ist es eine totale Überforderung. Die machen entweder mit, weil sie sich nicht schlecht fühlen wollen und es fühlt sich aber noch nicht gut an. Oder sie müssen Nein sagen, was sich auch irgendwie blöd anfühlt. Ja? Und die anderen sind vielleicht auch total unterfordert, weil es überhaupt nicht das ist, was zu
ihnen... Ja, was sie gar nicht mehr reizt. Ja. Da hast du echt, also das, ich erinnere mich wirklich mit Schrecken daran. Also das tut mir auch im Nachhinein noch leid, dass unser Großer durch musste. Der fand es jetzt okay, der mochte den Schwimmlehrer zum Glück ganz gerne, aber ich habe schon oft, wie ich da eben an meiner Scheibe stand, das Gefühl gehabt, oh Gott, der hat das Gefühl, der gluckert gleich ab. Und mir ging es auch so. Also, dass ich mir wirklich auch, wie du die Geschichte von der Mama erzählst, habe ich gedacht, genauso habe ich mich gefühlt. Wenn jetzt was ist, ich kann doch nicht mal hin. Der hört mich auch gar nicht. Ich bin noch da meterweit weg mit so einer dicken Plexiglasscheibe. Wie in so einem schlechten Film eigentlich. Bei den nächsten beiden Kindern hatten wir tatsächlich die Lösung, die auch ganz okay war, fand ich, Einzelstunden zu haben. Bei einer Schwimmlehrerin, die ich zufällig im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt habe von einem meiner Kinder, die uns auch noch einen Freundschaftspreis gegeben hat. Das war natürlich schon mal wesentlich besser als der Schwimmkurs. Bedürfnisorientiert war es trotzdem nicht. Ich meine, die war lieb und nett und so, aber die hat auch ganz viel gepusht, ganz viel motiviert und das hat bei einem meiner Kinder super funktioniert und das dritte hat da ziemlich blockiert. Da hat es dann wieder länger gedauert mit dem Schwimmlernen. Die mittlere, die war da wirklich, ich weiß gar nicht, die hatte ratzfatz das Bronze. Also die war dann eine Zeit lang völlig im Schwimmbadfieber. Aber das kann vielleicht eine Möglichkeit sein. Aber auch da kommt es halt wieder drauf an, auf die Person. Bei mir kannten sie die halt zum Glück wenigstens schon. Also das war keine fremde Frau. Und ich bin dann auch immer mitgeschwommen die ganze Zeit. Also ich war dann die ganze Zeit dabei und musste nicht weg sein. Und das war auch für mich wichtig. Weil mal abgesehen von der Erfahrung des Schwimmlernens und des sicheren Schwimmlernens ist es für viele Eltern, glaube ich, schon noch, du weißt ja gar nicht, was die zum Teil für Vorgeschichten haben, dieses Kind in fremde Hände zu geben, in eine potenziell gefährliche Situation. Also das kann ja Dinge triggern und Ängste auslösen bei Eltern, die du ganz schwer hinterher wieder in den Griff kriegst. Ne? Also das ist nicht nur für die Kinder bedürfnisorientiert, was du machst, sondern eigentlich auch für die Eltern. Also für mich war das auch enorm schwierig. Und diese Hilflosigkeit, diese gefühlte, das ist was, womit ich überhaupt nicht umgehen kann. Und das hatte ich ja da 2 Wochen lang quasi jeden Tag, weil das so ein Intensivkurs war. Das war die Hölle. Also danach hätte ich eigentlich erstmal 3 Wochen Urlaub gebraucht. Und wenn man das jetzt über dich macht, ist ja quasi so, dass ich muss es ja eben gar nicht in fremde Hände geben, sondern ich kann das selber schaffen und kann meinem Kind so viel Zeit geben, wie es braucht. Und du gibst einem dann eben auch so Kriterien an die Hand, wo du sagst, und dann weißt du, jetzt ist der Knackpunkt irgendwie überwunden, jetzt hat es große Fortschritte gemacht, aber was würdest du jetzt sagen, ab wann kann dann ein Kind, was ich allein ins Schwimmbad, oder zumindest ab wann kann ich am See mein Buch lesen?
Mhm. Also später als man denkt. Und ich glaube, da ist es einfach ganz schwer, wirklich Kriterien zu geben. Also ich finde, diese ganzen Kriterien, was brauchen Kinder, also was müssen sie erstmal, um sichere Schwimmer zu sein? Und dann kommt halt dieses Ganze, wie erlebst du dein Kind? Ja, also wie reagiert es in Gruppen? Einfach. Wie reagiert es? Also da spielen einfach noch so viele andere Sachen rein, die ihr als Eltern einfach mal durchchecken musst. Ja, also wie reagiert es dann in Gefahren sind oder in schwierigen Situationen? Und ich finde es immer total wichtig, auch viele Situationen noch zu begleiten, ohne einfach nur da zu sein, einfach mal hinzugucken. Und deswegen finde ich das ja auch so schön, wenn Eltern ihre Kinder beim Schwimmlernen selber begleiten, weil sie halt dabei sind. Also es ist nicht wie eine Reinigung, ne? Du gibst deine Sachen ab und dann sind irgendwie sauber. Bearbeitet und dann kriegst du das so fertig wieder und weißt gar nicht, was damit passiert ist. Sondern du bist dabei, du siehst den Prozess, du siehst, wie dein Kind sich einschätzt, wie reagiert es in bestimmten Situationen. Du bist immer noch als Backup da und der Backup geht immer ein bisschen weiter zurück, aber ist irgendwie noch da. Und du siehst, wie verhält er sich dann mit anderen Kindern. Ja? Oder ich war im Sommer in Südfrankreich und wir waren an so Klippenspringen. Ziemlich cool, ziemlich cool. Aber natürlich auch ja, auch birgt viele Gefahren. Ja,
ja klar.
Und auch da solche Situationen zu erleben, dabei zu sein, ohne zu agieren, aber nochmal zu sprechen, immer wieder, aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Das ist, meine Kinder sind Teenager, ne? So, also, sondern einfach immer zu gucken, worauf muss ich achten, wann ist es sicher, muss ich die Tiefe checken, was kann ich auch sonst im Umfeld beobachten.
Ja.
Und dann so Schritt für Schritt merkt man auch, wann man die Verantwortung geben oder was man, in welchem Setting man das geben kann. Ja.
Und da unterstützt du die Eltern eben dann auch dabei, dass die quasi für sich auch ein Gefühl entwickeln, zu sagen, okay, jetzt kann ich wieder ein Schrittchen zurückgehen, klar, immer noch ein Auge haben. Und was mir jetzt auch gerade eingefallen ist, weil selbst wenn ein Kind jetzt super, super sicher schwimmen kann, dann hast du schon gesagt, im Gruppensetting ist es oft anders. Jetzt habe ich neurodivergente Kinder, da ist ja eh Impulskontrolle immer ein Thema. Außerdem kann es ja auch einfach mal sein, dass man sagt, die Tagesform ist an dem Tag nicht so gut. Das Kind ist vielleicht nicht optimal fit, nicht wirklich krank, merkt oder merkt es dann auch erst beim Schwimmbad, beim See, beim Meer. Und schwimmt es dann trotzdem so weit raus, wie es sonst kann und schafft es dann nicht mehr zurück, einfach weil die körperliche Leistungsfähigkeit an dem Tag nicht so da ist. Also kannst du das einschätzen? Das sind ja auch Dinge, wo wir als Erwachsene oft noch Probleme haben. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man eben nicht sagen kann, wieso ist doch schon 9? Jetzt kann ich da nebenbei irgendwie Kopfhörer auf, Buch vor die Nase, muss ich nicht mehr gucken. Also ich bin schon jetzt relativ entspannt bei meinen, die sind 8,5, also die jüngeren 8,5 und fast 13, bei der 13-Jährigen sowieso, also die schwimmt wirklich wie ein Fisch. Nichtsdestotrotz, also die 9-Jährige zeigt mir im Urlaub ganz oft das Thema, wenn es nicht schnell genug ging, wenn wir zum Pool kamen oder so, ja, kann ich nicht schon vorgehen. Und das habe ich gesagt, das erlaube ich nur, wenn der große Bruder mit 18 dabei ist und auch wirklich guckt und dann auch nur die paar Minuten, bis ich dann nachkomme, ansonsten nicht. Und das war eine endlose Diskussion, bis ich zum Glück entdeckt habe, dass irgendwo auf dem Schild am Pool ohnehin stand, dass Kinder unter 12 oder so halt nicht alleine hin dürfen. Es war super, weil dann konnte ich sagen, tut mir leid, guck mal, es ist verboten. Aber die hat dann auch gesagt, wieso, ich schwimme noch total toll, du schwimmst mega gut. Aber das heißt ja nicht, dass nichts passieren kann. Also und Erwachsene müssen trotzdem noch irgendwo in der Nähe sein, falls du mal Hilfe brauchst. Oder, ne? Also du sagst auch, das geht nicht so schnell vorbei. Quasi.
Es geht, ja. Und ich glaube, wenn Eltern ihre Kinder auch bei diesem ganzen Prozess begleiten, werden sie auch viel sensibler dafür und können, glaube ich, auch bessere Entscheidungen treffen, weil sie auch mehr erleben, wie schnell es einfach gehen kann und was alles dazu gehört, ne? Weil sie wirklich mit dabei sind. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ne? Also selber auch mal zu erleben, es ist, ne, es sie Kinder, auch die immer sehr super vorsichtig sind. Irgendwann sind sie mehr mit dem Wasser gewöhnt. Irgendwann kommt der Moment, wo sie was Neues ausprobieren. Plötzlich sind sie möglicherweise mal unter Wasser. Ja.
Ja.
Und das, es haben mir schon so viele Leute geschrieben und erzählt, so, Anja, du hast das immer so erzählt, aber so richtig glauben konnte ich es nicht. Jetzt habe ich es gesehen. Das geht ja schnell und da hört man auch gar nichts. Ja.
Das ist genau der Punkt.
So wichtig, da immer drauf zu schauen. Und mir ist gerade noch ein zweiter Aspekt eingefallen. Es geht ja auch nicht darum, immer, also wir dürfen auch Nein sagen. Ja?
Ja,
also die Kinder wollen das zwar, bedürfnisorientierte Begleitung heißt ja nicht, dass wir alles Wünsche erfüllen und alles erlauben. Wir sind für Sicherheit verantwortlich.
Ja,
ja? Wir haben die Verantwortung und wir können da ganz klar sagen, also da ist unsere Grenze da nicht. Ja. Ich möchte dabei sein. So. Und das, ne, und in anderen Bereichen, da gucken wir, da machen wir das Fenster auf, da mischen wir uns nicht ein. Ja, also da geben wir ihnen den Raum, dass sie das selber entdecken. Aber wir sind für Sicherheit einfach verantwortlich.
Genau, und das sei ja auch mal Sicherheit und Gesundheit sind Elternentscheidungen. Das müssen wir einfach noch entscheiden, genau wie mit dem Autositz. Da kann ich nicht diskutieren, ob du den nutzen musst oder nicht. Und das kann man beim Schwimmen dann genauso anwenden. Du hattest ja vorher schon gesagt, Kindergeburtstag im Schwimmbad. Also da möchte ich echt gern auch noch was zu sagen, damit es bei euch sich ein bisschen einhämmert. Macht das bitte echt nicht. Also nicht im Grundschulalter auch noch nicht. Also ganz ehrlich, ihr habt jetzt gehört von der Anja, so ein Seepferdchen ist zwar ein netter Aufnäher, das bedeutet aber nicht, dass das Kind da ohne Aufsicht im Schwimmbad sein kann. Und wir hatten auch mal so eine Einladung, wo ich dann dankend abgelehnt habe. Und dann haben die gesagt, wieso, wir sind doch zu zweit. Mein Mann ist auch dabei. Und ich war in dieser WhatsApp-Gruppe bei allen, die eingeladen waren. Und es waren also über 10 Kinder, die eingeladen waren. Und dann haben wir gedacht, das ist super, dass ihr zu zweit seid mit 10 Kindern in einem Schwimmbad. Noch dazu Kinder, die ihr kaum kennt, die ihr nicht einschätzen könnt, die in alle Richtungen davon laufen können, wie es halt so ist. Ich finde das tatsächlich grob fahrlässig. Ich verstehe auch gar nicht, warum das überhaupt zulässig ist. Das ist was, wo ich sage, ich finde, es sollten Schwimmbäder sogar unterbinden und sagen, sorry, ihr könnt überall Geburtstag feiern, aber nicht hier. Ist uns zu gefährlich. Oder ihr müsst zwei BademeisterInnen bezahlen, die die ganze Zeit für euch abgestellt sind und nebendran stehen, weil ansonsten ist das ein zu großes Risiko. Also da vielleicht, kann auch im Kino Geburtstag feiern oder in der Kletterhalle oder so. Klar kann man auch runterfallen, aber runterfallen und sich vielleicht was verstauchen oder sogar brechen ist immer noch schöner als untergehen und ertrinken und so am Rande. Mhm. Hast du wahrscheinlich auch nicht, ne? Wie viele Badeunfälle oder wie viele Leute tatsächlich in Deutschland ertrinken oder wie viele nicht schwimmen können? Da habe ich leider vorhin nicht nachgeguckt, sorry.
Ja, es sind ja zwei verschiedene. Also es ist so, dass tatsächlich in Deutschland so um die 400 Menschen jedes Jahr ertrinken.
400? Boah, krass.
Ja, der größte Anteil ist aber über 50, ist über alle Altersgruppen vorwiegend männlich. Also,
ja, habe ich gelesen, weil die so unvorsichtig sind, die Männer oft. Habe ich
gelesen. Ja, das Risiko, ja, es ist riesig. Die Risikobereitschaft ist eine andere, ja. Und diese Art zur Selbstüberschätzung einfach
der Unterschied. Jungs.
Und genau, bei den Kindern schwankt das immer so ein bisschen. Das sind natürlich faktisch erstmal nicht so große Zahlen, aber ich finde da ehrlich gesagt, jedes Menschen. Einzelne Kind ist zu viel für nicht hingekommen.
Ja.
Was ich halt oft höre, ist, dass Eltern, die da kritische Fragen stellen im Kita oder bei so einem Kindergeburtstag, das sagen, will ich eigentlich nicht, mein Kind geht da nicht mit. Sie so schnell diesen Stempel von, oh, voll die Helikoptermutter.
Ich wollte gerade sagen, Helikopter, du bist sofort der Helikopter, aber das habe ich mir, das bin ich jetzt fein damit mittlerweile, weil den Stempel habe ich schon überall. Aber krass eigentlich, ne? Das ist so, wie wenn du halt irgendwie zum Beispiel keinen Alkohol trinkst und alle sagen, hey, wieso trinkst du keinen Alkohol? Also da musst du dich rechtfertigen dafür, dass du keine Drogen nimmst quasi. Und da musst du dich rechtfertigen dafür, dass du dein Kind nicht einer Lebensgefahr aussetzt, die du null einschätzen kannst, wo du nicht mit dabei bist, irgendwie. Find ich echt happig, aber es ist so. Man wird dann echt abgestempelt. Ich habe im Kindergarten auch mit den Planschbecken, die dann im Sommer rumstehen und relativ hoch gefüllt sind. Und ich weiß ja, wie eng besetzt man im Kindergarten ist. Ich habe da selber gearbeitet. Also da habe ich auch ein paar Mal nachgefragt, wie denn das ist, wenn die dann jetzt die Tür öffnen gehen und dann draußen die Kinder noch am Planschbecken sind. Aber da ist man ja nur so kurz weg. Dann habe ich gesagt, also ganz ehrlich, manchmal ist man da auch nicht so kurz weg und es reicht ja. Wenn du 2 Minuten bis zur Tür und zurück brauchst, könnte schon echt kritisch werden. Ne? Und du sagst ja auch, also Ertrinken geht halt im Normalfall relativ leise. Also ist klar, ich denke, es geht schon mit viel Gespritze einher, aber ganz ehrlich, wenn ich in einem vollen Schwimmbad bin oder an einem vollen Badesee, wo die Kinder sich aus Spaß und Dollerei nass spritzen, da kriege ich wahrscheinlich nicht wirklich mit, wenn eins jetzt wild mit den Armen schlägt, weil es am Ertrinken ist. Das ist schon.
Also es ist auch tatsächlich, die Situation, die ich gesehen habe, sind ja oft Kinder. Da winkt niemand, da spritzt auch niemand, da rudert niemand. Ne? Die gehen irgendwo rein, die fallen irgendwie rein und die sind unter Wasser. Da spritzt nicht mal was. Nix. Ja, wir haben Kinder gesehen, die gehen die Treppe rein, Treppe rein. Die waren gewohnt, immer Schwimmflügel anzuhaben, gehen einfach rein, sind plötzlich einfach unter Wasser. Da hörst du keinen Mucks, also auch kein Nebengeräusch. Die sind einfach unter Wasser. Die können auch, die reden nicht mehr, nichts. Die sind einfach unter Wasser. So. Und das, das muss man sich einfach vor Augen führen. Es geht schnell. Man kriegt es möglicherweise nicht mit. In größeren Gruppen denkt man vielleicht, das Kind taucht. Es ist einfach so wichtig, dass jemand das Kind lückenlos beaufsichtigt, also wirklich keine Unterbrechung ist, kein Handtuch, ich gehe mal aufs Klo oder irgendein Gespräch, lückenlose Aufsicht, wirklich auf den Griff fertig sein und reaktionsbereit sein. Also ich muss auch eingreifen können. Das sind so die wichtigen Punkte, über die wir sprechen.
Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil oft, was ich, schickt man es vielleicht mit der Oma oder sogar der Uroma ins Schwimmbad. und hat dann vielleicht auch gar nicht im Hinterkopf, dass die vielleicht körperlich dann gar nicht in der Lage ist, schnell zu reagieren oder überhaupt Mordsmaß zu machen, weil die da vielleicht irgendein Gebrechen hat oder so und sich halt denkt, naja, ein bisschen ins warme Wasser kann ich schon oder ich bleibe halt am Beckenrand und guck zu, dass es gar nicht so ohne ist. Und ich erinnere mich jetzt, wo du es gesagt hast, das geht schnell und nicht mit dem Handtuch. Und ich erinnere mich an eine Situation mit meiner mittleren Tochter, wo ich wirklich mich umgedreht habe, das Handtuch an den Haken gehangen habe. Die Schwimmflügel hatte ich noch in der Hand, das Kind stand neben mir. Und als ich mich zurückgedreht habe, habe ich gerade gesehen, wie sie mit Anlauf ins Becken gesprungen ist, ohne Schwimmflügel, weil sie dachte, sie hat die an. Und habe sie wirklich, also zum Glück war ich sofort da und konnte sie echt am Arm nach oben ziehen, weil die, klar, die war sofort unten. Und da habe ich mir auch gedacht, das waren keine 20 Sekunden. Handtuch an den Haken und umgedreht und zack, war das Kind schon im Wasser. Also das geht so schnell. Und gerade aufs Klo gehen, da hatte ich auch, also mein Mann hat das einmal gemacht, dass mir meine Tochter erzählt hat, Papa war dann kurz auf dem Klo. Und ich sagte, ja, und du nicht? Ja, nicht, war so lang im Wasser. Da hatten wir danach, also mein Mann schneidet den Podcast, der hört es, du weißt es, sorry, ich habe dich jetzt verpetzt. Da hatten wir danach echt ein Gespräch, wo ich gesagt habe, mach das nie wieder. Nie wieder lässt du die auch nur 2 Sekunden aus den Augen. Wenn du auf Toilette gehst, dann muss sie mit. Also klar kannst du es dir nicht verkneifen, aber dann muss sie mit. Es hilft alles nichts. Bitte nie wieder, weil da habe ich echt kurz mein Leben an mir vorüberziehen sehen. Und das sind aber so Dinge, da schalten wir Eltern oft nicht, weil klar, wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo sitze, wo ein Spielzimmer ist, ja klar kann ich da schnell ums Eck auf die Toilette gehen und das Kind baut da sein Türmchen weiter. Da kann ja nicht viel passieren, aber im Wasser sieht die Geschichte halt anders aus.
Und wir dürfen uns halt auch auf Absprachen nicht verlassen. Ja, also ja. Wir können nicht mit einem fünfjährigen, vierjährigen Kind vereinbaren, dass es irgendwo sitzen bleibt. Ja. Das geht einfach nicht, weil da passiert irgendwas, da ist irgendwas Interessantes. Das Wasser hat so einen krassen Aufforderungscharakter. Ja. Und dann schleichen sie mal ein bisschen dichter und dann gehen sie doch schon mal ein bisschen rein. Und es geht. Ja, also wir dürfen uns da. Und vor allem sind diese Vereinbarungen ja auch oft einseitig. Ne? Wir sagen, bleib da sitzen. Kind sagt ja, es ist auch nicht wirklich eine Vereinbarung. Also wir können uns da nicht drauf verlassen, also Kind mitnehmen. Aber du sprichst noch einen zweiten eben wichtigen Punkt an aus der Szene. Ist ja dieses Thema Schwimmflügel,
Auftriebshilfe. Ja, da wollte ich dich auch noch fragen. Ja.
Das ist ja auch tatsächlich eine große Gefahr. Und deswegen arbeite ich komplett ohne Auftriebshilfen. Bei diesem ganzen Prozess Schwimmen lernen. Wir haben ja schon gesprochen, Schwimmen hängt ja schon gleich ab erst im Badewannenkontakt letztendlich. Denn ein wichtiger Punkt ist, dass die Kinder lernen nicht mehr, was kann denn mein Körper und was macht dieses Plastik mit mir.
Genau.
Ja? Mhm. Und das führt zu Fehleinschätzungen. Ne? Mhm. Fehleinschätzungen bei dem Kind selbst, aber auch bei den Eltern, weil die Eltern auch denken, oh, mein Kind ist doch hier sicher, aber Auftriebshilfen bieten weder Sicherheit, also wir müssen sowieso lückenlos beaufsichtigen und in Griffweite bleiben und sie dienen auch nicht beim Schwimmlernen und es passieren oft genau diese Situationen. Ich glaube, ich habe diesen Sommer haben mir 5 Eltern ähnliche Szenen geschrieben.
Ja, genau.
Übergangssituation, wir packen schon die Sachen, Schwimmweste war schon ab, Kind springt noch mal rein. Ja. Hat gar nicht dran gedacht. So, und dann plötzlich ist einfach ein Riesenschreck. Ja, also das ist einfach, sie können nicht unterscheiden, was macht jetzt Schwimmflügel, Schwimmweste und so weiter.
Ja.
Deswegen finde ich so wichtig, von Anfang an sie einfach so das Wasser erfahren zu lassen, wie es ist. Damit sie einfach ein gutes Gefühl für ihren Körper bekommen, auch wissen, was erwartet mich da.
Ja.
Denn wenn ich einfach reinspringe, wenn ich am Beckenrand einfach loslasse, dann tauche ich ein, so ist es. Aber dann ist es im sicheren Setting und nicht in dieser Überraschungssituation, in diesen gefährlichen Übergangssituationen. Ne? Wir gehen gerade, wir kommen gerade.
Ja, genau.
Das sind die Situationen, die oft am kritischsten sind.
Also auch gut, dass du das nochmal sagst, dass ihr da einfach besonders aufpasst. Und es ist ja auch wirklich so, wir selber sind noch so ganz gemütlich, jetzt ziehe ich mir noch meine Schlappen aus und meinen Bademantel und die Kinder sehen schon das Wasser und denken sich. Und ich muss auch sagen, also Schwimmhilfen hatten wir, ich überlege gerade, bei der Jüngsten nicht mehr, da waren wir echt am schlauesten. Also man lernt ja so mit der Zeit mit, du hast es wahrscheinlich von Anfang an gewusst als Schwimmlehrerin, aber wie gefährlich die auch sind, also ich erinnere mich selber, dass ich als Kind mal die glorreiche Idee hatte und die haben fast alle Kinder mal, Schwimmflügel an die Füße zu machen. Und was dann passiert ist natürlich, die Füße gehen nach oben, der Rest geht nach unten, das ist massivst gefährlich. ist aber was ganz Normales, was Kinder ausprobieren. Also auch da, oder eben diese Schwimmwesten. Es ist so trügerisch, dass man denkt, naja, wieso kann ja nichts passieren, hat ja eine Schwimmweste an. Ich glaube, es gibt verdammt viele Kinder, die mitsamt Schwimmhilfen schon ertrunken sind, weil die Eltern einfach gedacht haben, naja, da kann ich jetzt mal ein bisschen entspannter sein, weil mit dem Ding kann es ja nicht untergehen. Also das ist wichtig, dass du das nochmal gesagt hast.
Genau. Ja, also die, ne, die können abrutschen, es kommt zu diesen Fehleinschätzungen, ne? Ja. Also, dass sie einfach so ein ganz anderes Selbstbild von sich haben. Ne? Mhm. Also hier kann ich doch, hat doch immer funktioniert und
ja,
das können
ist
nicht
ganz
unterscheiden.
Anders, wenn du diesen Auftrieb hast, also musst du dich ja ganz anders bewegen. Eigentlich ist es ja gar nicht diese natürliche Bewegung, die du sonst machen würdest. Das ist ja auch ein bisschen wie Fahrradfahren lernen mit Stützrädern, wo das dann immer so hin und her schuggelt und danach musst du dann die Stützräder wieder abgewöhnen. Also nur auch da wieder, das ist hinfallen und aufschürfen, ist nicht so schlimm wie untergehen, ertrinken. Also das ist halt, da ist die Konsequenz halt leider eine wesentlich massivere. Aber das stimmt, da hast du recht. Das ist ja, man schätzt sich falsch ein. Das ist eine trügerische Sicherheit und die Bewegung stimmt einfach auch nicht so ganz überein. Diesen dicken Polster, an dem ich erinnere mich jetzt noch an das Gefühl, ich bin 48, ich weiß jetzt noch, wie sie Schwimmflügel anfühlen. Weil ich die immer so unangenehm fand, dieses enge aufgepolsterte da und dann bist du ja wie eine Ente so ein bisschen. Also schmeiß die Dinger weg. Kauf die erst gar nicht.
Ja, es macht, genau. Aber einen Punkt würde ich da noch kurz nochmal aufnehmen.
Von dir. Gerne.
Mit dem Schwimmhilfe und Schwimmweste, Entschuldigung. dass wir nochmal ganz klar haben, was ist eine Schwimmweste und was ist eine Rettungsweste. Ja, weil da gibt es tatsächlich einen großen Unterschied. Denn eine Rettungsweste, die ist total angesagt, ja, bei Bootsfahrten, an gefährlichen Situationen, am Steghafen.
Ja.
Ja, die dient der Sicherheit. Das heißt, wenn dein Kind ins Wasser fällt, dann hat es auch so einen Ohnmachtsschutz. Sie dreht so, dass der Kopf oben ist. Diese Rettungsweste macht da total Sinn. Ja, das ist nicht gemeint mit Schwimmweste.
Genau.
Und die bleibt im Idealfall auch trocken, ja, weil die kommt ja, die ist nicht zum Baden, zum Schwimmen, ja, die ist als Sicherheitsmaßnahme und die
wenn
ist
ihr Tretboot fahrt oder sonst irgendwie auf dem Wasser draußen seid.
Also das ist einfach nochmal wichtig, das auch zu unterscheiden.
Ja.
Da geht es nicht um Schwimmlernen, da ist es einfach wie so ein Anschnallgurt, ja. Einfach eine Sicherheitsmaßnahme. Dass man das nochmal klar hat, weil das wird oft schwammig die Wörter
benutzt. Das stimmt,
so
weil Schwimmweste, also im Volkssprachgebrauch ist ja diese Rettungsweste eigentlich auch eine Schwimmweste. Da würden wir jetzt, was ich auf der Titanic hatten, so nicht genug Schwimmwesten. So, waren aber Rettungswesten, die sie zu wenig hatten. Das stimmt, da hast du recht, weil da gab es auch in Bayern, weiß nicht, ob du das gelesen hast, vor kurzem einen Fall, wo eine ganze Familie auf einem Tretboot auf einem großen See war und der Zweijährige ins Wasser gefallen ist, eben keine Rettungsweste an, der Vater hinterher und beide ertrunken. Tatsächlich. Wo ich auch, da habe ich ganz lang drauf rumgekaut, weil ich mir gedacht habe, aber krass, und der Papa ist doch sofort hinterhergesprungen. Und ich konnte mir überhaupt gar nicht erklären, wie das dann so schrecklich ausgehen konnte. Und das hat mir tatsächlich noch mehr bewusst gemacht, wie sehr man das unterschätzt, diese Gefahr. Dass es da ja vielleicht auch irgendwelche Strömungen, also auch in einem See irgendwelche Strömungen, Unterströmungen geben kann, die einem vielleicht auf blöd runterziehen oder irgendwo so hinziehen, dass der Papa dich halt nicht sofort findet, wenn er hinterher springt und das dann so schrecklich endet. Also da wären Rettungswesten tatsächlich wirklich die Möglichkeit gewesen zu sagen, sowas zu vermeiden, ne? Also wenn ich mit Kindern auf dem Rettungsboot oder so unterwegs, auf dem Tretboot unterwegs bin oder so, oder eine andere Bootsfahrt mache, oder auf Stand-Up-Paddles, vielleicht auch, wenn man weit rausfährt, na, die sind ja auch jetzt ganz, ganz beliebt, fahren auch schon relativ junge Kinder damit rum, habe ich gesehen, auch alleine, also hatten wir jetzt erst am See, dass meine Tochter ist in der zweiten, kommt jetzt in die dritte, zwei Klassenkameradinnen waren allein mit dem Stand-Up-Paddle unterwegs und haben sie dann gefragt, ob sie mitfährt, und habe ich gesagt, das kannst du machen hier am Ufer, wo ich bin, aber rausfahrt ihr nicht, ich meine, die schwimmt wirklich gut, aber trotzdem, ich fand's, wenn ich gedacht habe, dann kriegst du vielleicht noch das Paddel an den Kopf oder so, wenn die anderen dann panisch werden oder so und bist wirklich verwirrt im Moment, wer weiß, was dann ist, also da dürfen wir echt ein bisschen besser gucken. Es widerspricht immer diesem Sommer, Leichtigkeit, alles ist so easy, gell? Wir wollen doch nur an See. Aber es ist trotzdem echt ein Thema, was ganz viel Aufmerksamkeit verdient.
Auf jeden Fall. Also ich habe auch vor 2 Wochen bei uns in Brandenburg auf einem See eine Frau gesehen mit einem Kind, das war schätzungsweise 3, so ungefähr.
Das war noch ganz klein.
Das Kind war auf dem Stand-Up-Paddle, saß da drauf und sie war auch auf dem Board und ist nachher auch noch geschwommen. Es war ein großer See, es war ziemlich windig. Also ich bin selber geschwommen und habe selber gemerkt, also ich bin irgendeine Stunde geschwommen mit einer Boje und habe selber diese Strömung auch gemerkt. Ja, also ich bin doppelt so lang hin wie zurückgeschwommen. Ja. Und die waren mitten auf dem See. Dieses 3-jährige Kind hatte eine Weste an. Und da sage ich aber auch, überleg doch bitte, was macht denn wirklich Sinn? Also was braucht es dann für welche Altersgruppe? Und auch wenn das Kind da diese Weste anhatte, denke ich mir, auf diesem See nur mit dem Board und einer Mutter, die da schwimmt, das ist einfach trotzdem ein unsicheres Setting. Also das wollen wir doch auch nicht. Auch wenn dieses Kind gesichert ist durch diese Weste, wenn das irgendwie kippt oder die da total abtreiben, kommen die in eine Situation, wo ich denke, das kann noch warten. Ja, also dass wir einfach immer noch mal auch gucken, was ist dann für das Alter und für das, was mein Kind kann und wo ich mich auch sicher fühle, was ist denn da ein sicherer Rahmen? Und je älter die Kinder werden, je sicherer, dann kann das ja, ne, also Drittklasse kann das ja schon anders sein als mit einem 3-jährigen Kind. Ne? Aber wir müssen nicht alles mit unseren 2-, 3-jährigen Kindern machen, weil wir denken, unser Leben geht nochmal weiter. So. Und wir können gucken, wie können wir das zusammenbringen, aber dass Sicherheit auf jeden Fall da ein wichtiger Aspekt ist und man dann einfach gucken muss, okay, dann geht das nur am Rand. Ja, oder da, wo ich selber sicher bin.
Und, genau. Und auch, dass man, also jetzt hattest du ja gesagt, deine Mama ist total unsicher gewesen und hat ein bisschen Angst gehabt vorm Wasser. Das hat man das halt auch immer im Blick hat. Das ist total super, wenn das Kind eigentlich schon relativ sicher schwimmt, weil ihr alles dafür getan habt. Aber wenn ihr selber halt vielleicht gar nicht so fit seid und wenn in so einer Situation die Mutter zum Beispiel nicht mehr schaffen würde, von der Stelle zurückzuschwimmen oder so, noch dazu mit einem Kind, um das ich mich dann kümmern muss, dass ich mich selber auch einschätzen muss, und das mit in diese Kalkulierung der Gefahr mit einrechnen. Nicht nur dieses, das Kind schwimmt jetzt schon ganz gut, ich ja auch, okay. Aber das okay schwimmt, heißt, ich schwimme einmal im Jahr und da bin ich eigentlich auch schon direkt außer Puste. dass ich dann nicht so weit rausfahren kann mit dem Stand-Up-Paddle, muss mir dann auch bewusst sein. Ne? Das ist wie euer Schwimmflügel, das Stand-Up-Paddle dann. Also auf das dürft ihr euch nicht verlassen.
Ja, genau, genau.
Ja, boah, also vielen Dank. Ich glaube, du hast heute schon richtig, richtig viel Input rausgegeben. Also ich hoffe, ihr folgt Rochenkinder schon auf Instagram. Das ist ein mega, mega toller Account, auch wenn ihr keine kleinen Kinder mehr habt. Es ist trotzdem interessant. Und wie gesagt, ich sehe für mich als Erwachsene noch, ich glaube, ich muss jetzt echt mal üben, unter Wasser Augen aufmachen und so. Ich habe es mir ganz fest vorgenommen, Anja. Ganz fest. echt, also weil ich mich so erwischt gefühlt habe, ich kann das überhaupt gar nicht. Das ist für mich die Hölle. Also auch Salzwasser in den Augen ist für mich die Hölle. Ich bin da extrem empfindlich und habe mir immer gedacht, ist ja eigentlich egal, aber jetzt weiß ich halt, dass es nicht so egal ist. Und das finde ich schön. Jetzt habe ich einen Grund, warum ich es üben kann, noch in meinem zarten Alter. Also guckt da gerne, holt euch ganz viel Input und wenn euer Kind noch nicht gut schwimmen kann oder nicht gut genug schwimmen kann, dann wisst ihr jetzt, wo ihr lernt, wie ihr das unterstützen könnt und dann spart euch die 200 Euro für einen Schwimmkurs und investiert euer Geld lieber bei der Anja, weil dann seid ihr der Schwimmkurs und euer Kind darf in seinem Tempo lernen und ihr dürft auch in eurem Tempo das Kind verstehen lernen und was es schon kann und wo es vielleicht noch hakt und seid da klar im Vorteil auf jeden Fall. Magst du noch was hinzufügen?
Genau, und auf jeden Fall. Und zwar, du hast ja eben schon so angesprochen, das kann ich ja selber gar nicht so gut. Und oft kommt dann so die Frage auf, ne, ich bin ja vielleicht selber nicht so sicher oder ich kann irgendwie noch nicht ohne mit geöffneten Augen tauchen, ne? Bin ich dann überhaupt die richtige Person? Und ich kann euch wirklich nur bestärken, eure Kinder selber beim Schwimmen lernen zu begleiten, weil um was es geht, ist, dass die Kinder wirklich diese Sicherheit haben und dass ihr einfach lernt, okay, in welchem Rahmen gebe ich vor? Und es ist gar nicht erforderlich, dass wir den Kindern was beibringen müssen, indem wir das alles zeigen. Also du musst die Sachen gar nicht können, um sie selber dann deinem Kind weiterzugeben, sondern wir schaffen sozusagen einen Raum, wo das Kind das selber lernen kann. Also das ist einfach ein großer Unterschied. Und das ist auch so eine ganz große, um da jetzt nochmal auf dein Thema auch zu kommen, ja, eine große Chance für Kinder, die einfach irgendwie ein bisschen anders ticken und einfach in so einem klassischen Kurs, wo alle das Gleiche machen müssen, auch gar nicht so sich wohlfühlen, gar nicht zurechtkommen und gar nicht so ihr Potenzial so ausschöpfen können, sondern so schnell aussortiert werden oder selber verweigern. Denn hier geht es nicht um dieses Vermitteln von Technik, sondern es geht wirklich um das Kind so und dabei begleite ich Eltern.
Und das finde ich so schön. Also auch gerade, es hören ja auch viele Menschen zu, die autistische Kinder haben. Also auch da ist es ja gerade diese ganzen Reize im Schwimmbad und so. Das ist wirklich schwierig zu bewältigen. Und das dann auch noch in einer großen Gruppe, dass das noch unsicherer macht, das Setting mit nicht vertrauten Menschen, ist oft unmöglich. Und das sind dann halt oft die Kinder, die gar nicht schwimmen lernen oder dann eben gar nicht mehr ins Schwimmbad gehen wollen. Deswegen, das ist für euch die Gelegenheit, bei der Anja, so wie ihr vieles andere auch zu Hause macht, Haare schneiden und keine Ahnung was. Jetzt habt ihr tatsächlich gelernt, das geht sogar schwimmen lernen. Also, und du hast in irgendeinem Post oder auch in dem Infosheet das schon geschrieben. Also, es ist nichts mit Trockenübungen auf dem Wohnzimmerboden. So müsst ihr es euch ja nicht vorstellen. Die Anja hat es euch jetzt heute erklärt. Und wer weiß, vielleicht lernt ihr dabei selber auch noch ganz viel, was ihr euch vorher nicht getraut habt, durch das Befassen damit. Das kann ich mir schon vorstellen, dass, wenn ich jetzt ein kleines hätte, dann würde dein Online-Kurs mitmachen, dass ich wahrscheinlich ja auch noch viel für mich dazu lernen würde, auf jeden Fall.
Ja, ja, ich bekomme auch ganz viele Nachrichten von Eltern, die mir sagen, ja, ich habe eigentlich, war die Intention, dass mein Kind schwimmen lernt, hat es auch, ne, schwimmt jetzt. Und ich habe auch ganz viel Neues und ich gehe jetzt wieder gerne ins Schwimmbad, das war vorher nicht so. Oder sie erzählen mir einfach von persönlichen Erfolgserlebnissen. Einfach bei ihnen auch
schön
geändert hat und das finde ich immer richtig schön.
Ja, man merkt auch, also ich finde es bei dir so schön, weil man bei dir halt merkt, dass du das so total lebst und dass du deinen Beruf halt so liebst. Und wenn du davon redest und in die Nase immer so kraus und du strahlst so, also das ist echt total schön. Da seid ihr auf jeden Fall bei jemand gelandet, der das mit Herzblut macht. Das sind für mich die einzigen Menschen, die Sachen richtig machen, die dies mit Herzblut machen. Ich packe einfach alles in die Shownotes, also nur wie gesagt, Rochenkinder ist, daran kommt man nicht vorbei auf Instagram und das sind auch sehr unterhaltsame Videos, also ich finde, du machst das auch echt toll. Guckt da mal rein und wenn eure Kinder noch nicht schwimmen können, dann meldet euch bitte an und tut was, weil also 400 hat mich jetzt schon schockiert. Ich finde gar nicht, dass das wenig klingt, weil es ja 400 komplett vermeidbare Todesursachen wären oder Todesfälle wären. Krass. Also da zieht es mir alles zusammen. Deswegen, jetzt ist die Saison dann ja erstmal vorbei mit See und Meer und so. Aber Schwimmbad hat weiterhin auf. Das heißt, ihr könnt den Winter nutzen und dann im nächsten Urlaub schon ein bisschen besseres Gefühl haben, aber trotzdem noch genauso gut gucken.
Ja.
Genau. Dann danke dir, Anja. Du hast jetzt echt mega viel Zeit genommen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und ich hoffe, wir hören oder sehen uns bald mal wieder.
Ja, ich danke dir auch für das Gespräch.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.